Darf ich mich vorstellen? Ich bin Burkhard. Ich bin ehrlich, meinen Namen, den fand ich früher immer, so als Kind in der Schule, fand ich irgendwie ein bisschen doof. Die hießen irgendwie alle, wie hießen die, Peter und Klaus und Jan und so weiter und so fort. Und ich hieß Burkhard. Burki. Eine liebe Oma aus der Nachbarschaft hat Burchardchen gesagt. Und das, als wir als coole Jungsgang versammelt waren und nach Bonbons gebettelt haben. Ich sagte, ja, Burchardchen, du kriegst auch ein Bonbon. Das war der Running Gag für die nächste Zeit, ich war echt unten durch. Burkhard. Warum haben meine Eltern sich so einen Namen ausgedacht? Hätten nicht Johnny sagen können oder so? Es war so mein, den fand ich cool, den Namen. Als meine ganzen Cowboys und Ritter, die hießen alle Johnny bei Playmobil. Ich wollte Johnny sein, nicht Burkhard. Aber nach und nach begriff ich, dass ein Name eine Bedeutung hat. Und egal welchen Namen du hast, da steckt was hinter. Mein Name heißt der starke Beschützer der Burg. Ist gut, ne? Ja, ihr heißt alle anders, Pech gehabt. Ich heiße Burkhard und ich bin der starke Beschützer der Burg. Finde ich richtig toll, den Namen. Und das ist ja auch ein Auftrag dahinter. Und den versuche ich zu erfüllen, so gut ich kann. Meine Familie, die Gemeinde, was auch immer, wo Gott mich reinstellt. Name ist nicht ohne Bedeutung. Nomen est omen. Name ist Programm. Und im Alten Testament war das ganz klar. Es war selbstverständlich das Verständnis, dass ein Name nicht nur irgendwie, ja, du heißt Jens, sondern Jens. Ich weiß nicht, was Jens heißt, aber es hat eine Bedeutung. Und wenn Adam damals den Auftrag bekommen hat, die Tiere alle zu benennen, dann war das nicht, weil Gott keine Lust hatte, sagt er, hier, ich habe dir jetzt die Tiere dahin gebastelt, jetzt überleg dir mal ein paar Namen, damit du die auseinanderhalten kannst. Nein, er sollte eine Bestimmung aussprechen. Und er sagte, das ist ein Löwe, und das ist ein Elefant, und das ist eine Schlange. Also jetzt keine deutschen Namen benutzt, aber die Hebräischen kenne ich jetzt nicht. Aber er hat sie benannt. Er hat eine Bestimmung dem Ganzen zugesprochen. Und so war eine Namensnennung im Alten Testament eine Art Wesensoffenbarung, also ein prophetischer Akt. Ja, Jakob, der Fersenhalter zum Beispiel. Und er kriegte einen neuen Namen. Er rang mit Gott, ihr wisst das. Und Gott sagt so, du hast mit Menschen und mit Gott gerungen und du hast überwunden und ich gebe dir den Namen Israel. Der mit Gott kämpft, der Kämpfer. So ist sein Name niemals egal. Und mach dich mal auf die Suche. Ich meine, vielleicht haben deine Eltern wirklich nur das Buch durchgeblättert, A bis Z, die Namensbedeutung und zopp, den nehmen wir mal. Ach, du heißt jetzt einfach mal Knut. Aber es hat eine Bedeutung. Geh dem mal nach. Geh dem mal nach. Und Gott ist genauso. Er offenbart sich. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann können wir uns über seinen Namen ranmachen an ihn und fragen, Gott, wer bist du? Wie heißt du eigentlich? Und so hat Gott sich offenbart. Und es geht schon los im Hebräischen, 1. Mose 1, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-res. Und das heißt, am Anfang schuf Elohim, den Himmel und die Erde. Die Himmel und die Erde, Plural. Und es wird ganz klar, Elohim, es ist Elohim. Und Elohim ist ein hebräisches Wort für Gott. Er ist nicht Mensch, er ist nicht irgendeine Macht, er ist Gott, der eine. Es gibt nur einen Gott. Nicht Tausende, es gibt einen Gott, diesen einen Erhabenen, der all das geschaffen hat, in dem wir leben. Und er sagt, ich bin Gott und ich schaffe diese Erde, Elohim. Und im zweiten Kapitel lesen wir gleich, er ist Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Und dieses Wort Yahweh haben sie sich gar nicht gewagt auszusprechen. Sie haben nur die Konsonanten hingeschrieben. Ich habe hier so ein Dröhnen die ganze Zeit auf dem Ohr. Kannst du das ein bisschen feiner machen, bitte? Sonst denke ich, ich dröhne euch auch voll. Dankeschön. Yahweh Elohim. Und Gott offenbart sich in 2. Mose 3, Vers 14, als er mit Mose spricht. Lass uns das mal lesen. 2. Mose 3, Vers 14. Erinnert euch, Mose wandert durch die Wüste, durch die Felsen und auf einmal brennt ein Dornbusch, aber er verbrennt nicht. Und er merkt, wow, hier ist was Heiliges. Und Gott sagt, zieh die Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und er offenbart sich. Und er sagt, als er gefragt wird, was soll ich denn sagen, wer du bist, was ist dein Name, wenn ich zu deinem Volk gehe und verkünde, was du mir gesagt hast. Da sprach Gott zu Mose in Vers 14, ich bin, der ich bin, Yahweh. Ich bin, der ich bin. Und da habe ich so ein schönes, großes Bild von diesem Gottesnamen. Vielleicht kannst du das mal anwerfen, bitte. So schreiben die Hebräer Gottes Namen. Ohne Vokale, die werden so unten drunter gepunktet. Yahweh. Sieht schön aus irgendwie, ne? Das ist Gott, also der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Und das ist so schwierig, das zu verstehen. Ich bin, der ich bin. Was habe ich da für Predigten drüber gelesen und Bücher drüber, also Predigten gehört und Bücher gelesen. Und wir haben damals im Unterricht eine Definition von unserem Lehrer gehört. Und ich habe das mal so damals mitgeschrieben. Ich lese das einfach mal vor. Ich bin, der ich bin. Gott spricht von dem Faktum des Daseins, seiner Allgegenwärtigkeit, seiner Transzendenz, also seines nichtstofflichen, überall gleichzeitig sein Könnens. Der Name vermittelt einerseits eine Nähe, insofern das große Tor ein Etikett erhält. Jedoch zeigt er vielmehr die Andersartigkeit Gottes. Der Name verrät nicht sein Wesen, sondern zeigt die Unfassbarkeit seines Wesens. Die Tür geht auf und öffnet einen noch unfassbar größeren Raum mit noch mehr verschlossenen Türen. So stelle ich mir das vor, ein riesiges Tor. Und wir sagen, wer bist du, Gott? Und da steht drauf, ich bin, der ich bin. Und du sagst, okay. Und die Tür geht auf und diese ganzen Facetten, wer ist Gott? Wer bist du, Gott? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Später offenbart Gott seinen Namen, sagt, ich bin auch Adonai, ich bin Herr, heißt das übersetzt. Und dann müsst ihr mal gucken bei eurer Bibel, bei der Elberfelder ist das zumindest so. Immer wenn Herr klein geschrieben ist, mit Kleinbuchstaben, also großes H und kleine E, R, R, dann ist es dieses Adonai, Herr. Manchmal steht Herr, Herr, schon mal gemerkt? Und das zweite Herr ist in Großbuchstaben geschrieben. Und dort steht im Hebräischen das Wort Yahweh. Adonai, Yahweh oder Yahweh, Adonai, je nachdem, wie rum es geschrieben ist. Immer dieses Großbuchstaben Herr heißt, da steht Yahweh, ich bin, der ich bin. Und Gott offenbart sich noch viel mehr. Ich habe da mal so eine große Folie mitgebracht, müsst ihr nicht auswendig lernen, aber mal durchlesen. Macht Sinn, die Namen Gottes. Adonai, El Elyon. El heißt immer Elohim, Gott. El Shaddai, Gott der Allmächtige. El Olam, ewiger Gott. Elohim, Gott. Yahweh Tsevaot, Herr der Herrscharen. Yahweh Elohim, Herr Gott. Yahweh Jireh, der Gott, der sieht, der Herr, der sieht. Yahweh Nissi, der Herr, mein Banner, mein Feldzeichen. Yahweh Rapha, der Herr, der heilt. Yahweh Shalom, der Herr ist Friede. Yahweh Shammah, der Herr ist gegenwärtig. Yahweh Tzidkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Yahweh Roi, der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. El Gibor, Gott der Allmächtige. Abba, Vater. So Namen Gottes. Gott offenbart seinen Namen und seine Persönlichkeit. Und wenn wir daran denken, Gott hat gesagt, ich bin Burkhard. Und das ist nicht Zufall, dass ich so heiße. Das nehme ich an und frage Gott, oh Herr, wie willst du das gebrauchen? So hast du eine Bedeutung, dein Name, deine Identität. Du hast eine Bestimmung für dein Leben. Es kann auch sein, dass deine Eltern sich vielleicht nicht so richtig besonnen haben und der Name ist aus Flux entstanden. Also mach dir nicht zu viel Kopf jetzt, wenn du einen Namen hast, der irgendwie gar nichts bedeutet. Ja, Gott hat eine Bestimmung. Vielleicht hast du bei Gott einen anderen Namen, wer weiß. Aber vielleicht hat Gott deinen Eltern auch geholfen, dass sie prophetisch einen Namen gewählt haben, ohne dass sie es gemerkt haben, ob Christ oder nicht Christ. Weil Gott sieht dich. Und er sieht viel mehr in dir, als deine Eltern jemals sehen könnten. So haben wir auch gebetet und gefragt, Gott, was für einen Namen sollen meine Kinder haben? Nicht der einfach irgendwie schön klingt. Als wir Mathilda erzählt haben, also meine Eltern erzählen, was denn Mathilda heißen soll. So, was ist das denn für ein Name? Ist das ein Uroma-Name? Ja, es gibt geschmeidigere Namen. Erstmal, so, wenn man das so zuerst hört. Aber das heißt Kampfkraft und Stärke. Und wir wussten, das wird ein Kind, was kämpft und stark ist in Gott. Und so haben wir ihr diesen Namen Mathilda gegeben. Und genauso Aurelie, Elisa und Ephraim. Aber das ist jetzt nicht Thema. Es geht um Gott. Er offenbart sich. Und so können wir Gott ein Stück weit kennenlernen, wenn wir diese Namen kennen und durch die Bibel sehen und schauen, wie offenbart er sich, welche Bezeichnung gibt er sich. Und dann kommt Jesus. Und Jesus offenbart den höchsten aller Namen. Ich lese aus Markus 14, Vers 36. Und das war diese Zeit, wo Jesus im Garten Gethsemane war und betete: Gott, mein Vater, was soll ich machen? Und er spricht zu ihnen, Vers 34 fange ich an, zu den Jüngern, die dabei waren, Petrus, Jakobus und Johannes: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorüberginge. Diese Stunde des Sterbens. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, das geschehe. Und Jesus betet zu diesem Gott, diesem Elohim, diesem Yahweh Zebaoth, mit diesem gewaltigen Namen, Herr der Herrscher. Und wie spricht er ihn an? Abba. Er sagt einfach Abba. Und wisst ihr, was Abba heißt? Das ist noch mehr als Vater. Es ist noch persönlicher. Es geht eine Ebene ein, die kennen nur Kinder und Väter. Papa. Papa. Wenn ich nach Hause komme, kommt mein Sohn durch den Flur geschlurft. Hallo Papa. Und geht weiter. Der hat so eine ganz tiefe Stimme irgendwie so, kehlig. Hallo Papa. Guck mal, Hubschrauber, Tütata, Feuerwehr. Bum, bum, aua, bum. Das ist so seine Welt. Und ich liebe das. Hallo Papa. Da geht mein Herz auf. Und ich kann gerade von irgendeiner wichtigen Sitzung kommen. Und ich kann gerade meinetwegen, keine Ahnung was, im Garten großes Wunderwerk vollbracht haben. Ich komme dann hin und er sagt nicht: Oh, Vater. Du, der du das Auto repariert hast. Er sagt: Hallo Papa. Und das berührt mein Herz. Aber. Abba. Wenn Jesus über Gott redet, redet er über seinen Vater und er kennt ihn. 1:1. 170 Mal nennt er ihn Vater, 21 Mal mein Vater. Und wisst ihr was? In diesem Namen ist all das vereint, was davor alles aufgelistet wurde und noch mehr. Dieser gewaltige König, Schöpfer, Gott, der das Universum erschaffen hat. Es fasst sich alles zusammen in diesem Papa, mein Papa. Mein Papa ist der Stärkste. Der kann alles. Und er liebt mich. Und er drückt mich. Und er küsst mich. Wenn mein Kind sich wehtut, wenn ich draußen Fußball spiele und ich schieße den Ball ins Gesicht meines Kindes, nee, er fällt hin und tut sich weh und sucht Trost, dann sagt er nicht: Mein ehrenwerter Erzeuger. Du Pastor und Gemeindeleiter der Arche Alstertal. Boah. Du, der du im Leitungskreis von GFH sitzt. Und so weiter und so fort. Du, der du mich versorgst. Der du mir einen Fußball gekauft hast. 2, 3. Der du jeden Monat meine Miete zahlst. Der fleißig arbeitet, damit er die Familie versorgen kann. Dich bitte ich um Trost, Herr. Nein, er sagt: Papa, Papa, aua, Papa, guck mal, aua, Bumma. Und dann muss ich das pusten und küssen und dann ist wieder gut. Und in diesem Papa ist alles vereint. Es ist völlig egal, wer ich bin und was ich so mache. Wenn er mich als Papa anspricht, dann ist alles drin eingepackt. Es geht gar nicht größer. Es geht nicht wichtiger und gewaltiger und verantwortlicher. Es ist alles. Es schmilzt so zusammen zu diesem einen: Ich bin Papa. Versteht ihr das so? Das kennst du, ne? Und bei Müttern genauso. Ich meine, meistens rennen sie ja zu Mama, muss ich ja zugeben. Nicht zu Papa. Ja, Mama ist Nummer 1. Natürlich. Aber ich komme jetzt von der Bibel, von dem, wie Jesus Gott offenbart. Ich kann für meinen Sohn, für meine Töchter gar nicht mehr sein als Papa. Und genauso ist das mit Gott. Genau das Gleiche. Jesus kommt vom Himmel, er kommt vom Vater, von diesem Abba. Er lässt alles hinter sich und wird Mensch und zeigt uns, welchen Zugang er zu diesem Wow, zu diesem großen Tor hatte, wo Tür das aufgeht und viele große Räume und denkt, oh, Herr Zebaoth und Yahweh Rieweh, der Heiler, der Arzt, der, boah, wer ist Gott alles, der Hirte. Und er kommt und sagt, ich kenne mehr als das. Ich kenne etwas viel Größeres. Ich kenne Abba. Und in Abba ist alles vereint. Lass uns Römer 8, Vers 15 lesen. Dort beschreibt Paulus, was mit einem Menschen geschieht, der sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, ich will Versöhnung mit dem Vater im Himmel. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Und das sind die, die ihr Leben Jesus gegeben haben, weil der Geist Gottes in sie einzieht und sie berät und sie leitet. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes und Töchter Gottes, Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Kindschaft, der Sohnschaft, der Tochterschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, Papa im Himmel, mein Papa im Himmel. Und der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Boah, das ist so, das ist ein Vorgang, den kann man gar nicht beschreiben. Das ist so viel stärker als ein Überzeugtsein, dass es ganz richtig sein könnte. Ein, ja, also ich, doch, es gibt Gott. Nein, ich weiß, dass das mein Papa ist. Und ich kenne ihn. Und ich weiß, dass er mich liebt. Von ganzem Herzen. Und das ist nicht eine ominöse Macht, keine Autorität, vor der ich bibbernd auf dem Boden liege. Er ist diese Autorität, aber ich kenne mehr als diese Autorität. Ich weiß, dass ich kenne das Herz dahinter. Das ist so, als wenn die Tür zum Thronsaal aufgeht und ich denke, ach du meine Güte, darf ich überhaupt da rein? Dieses gewaltige, herrliche, alles voll Gold und hell und da sitzt einer, von dem ich lese im Alten Testament, rauf und runter. Und meine Beine fangen an zu zittern und ich denke, ach, bin ich überhaupt würdig? Und auf einmal höre ich die Stimme. Mein Sohn, Burkhard, komm, du darfst, ich warte auf dich, ich habe Sehnsucht nach dir, komm und komm zu mir. Und dann strömen wir rein und tummeln uns da. Der Thronsaal ist eigentlich ein Kinderspielplatz für seine Kinder. Das stört ihn überhaupt nicht, wenn du dich bei ihm tummelst, wenn wir zusammen den Thron bestürmen, ja auch zum Beten, ja auch und Gott und mach dies und ja, auch den Heiligen anzubeten, auch den Herr der Herrscher auch anzubeten, den Arzt. Aber in erster Linie renne ich zu meinem Papa, zu seinen Füßen. Wenn ich das nicht hätte, dann habe ich gar keinen Zugang zu all diesen anderen Dingen. Wenn ich den Vater nicht kenne, dann habe ich gar keinen Zugang zu diesem Heiler, zu diesem Gewaltigen, der alles kaputt hauen kann, wenn er will. Das ist erstmal der Papa. Und wenn ich sein Herz kenne und weiß, welchen Platz ich bei ihm habe, dann weiß ich auch, so, ich bin sicher bei dir und du sorgst dich um mich. So, und jetzt, der da hat gesagt, ich bin blöd. Dann geht der Papa raus. Dann gibt es Ärger. Dann haut dem Feind einen auf die Mütze. Versteht ihr das? Das müssen wir immer wieder verstehen. Und deswegen heute bei der Kindersegnung habe ich gedacht, das passt gut, das so runterzubrechen. Runterzubrechen auf eigentlich das Allergrößte. Papa. Und Galater 4, Vers 6, da steht fast das Gleiche, was wir gerade gelesen haben. Weil ihr aber Söhne und Töchter, Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft, Abba, Vater. Das hat mich plötzlich so eins gemacht mit Jesus, als ich verstanden habe, wenn ich Abba, Vater, Papa sage zu Gott, dann ist das Gleiche, was Jesus getan hat. Es ist der gleiche Geist, der mir hilft, das auszusprechen, wie Jesus es wusste, dass sein Papa im Himmel ist. Ich mache mich eins mit Jesus. Versteht ihr das? Das ist doch schön. Wir machen nicht so ein bisschen wie Jesus und denken, naja, Herr, so ein bisschen habe ich es verstanden. Wenn ich Abba sage, muss jetzt nicht Abba sagen, kannst Papa, Vater, wie auch immer sagen. Aber wenn du als Vater, als Kind dem Vater begegnest, dann ist das der gleiche Zugang wie Jesus, weil es der gleiche Geist ist, der es dir ermöglicht, zu Gott Vater zu sagen. Es geht nicht größer. Verstehst du das? Verstehe ich das? Immer wieder neu. So wichtig. Grundlage. Dann kommt zum dritten Punkt. Jammern und seufzen. Ein paar Verse, nachdem Gott seinen gewaltigen Namen offenbart hat vor Mose. Ein paar Verse später, da sagt Gott, ich habe das Geschrei, das Gestöhne, das Gejammer meines Volkes, das Weinen, das Klagen meines Volkes gehört. Da steht dieses schöne Wort, Sakar, und das heißt wirklich jammern, stöhnen, nicht mehr können. Und die letzten, oh, ich kann nicht mehr, Gott, hilf uns. Und das stieg auf zum Vater, zu diesem Ich bin, der ich bin, zu diesem Thronsaal. Dieses Gestöhne erreichte das Vaterherz. Es drang durch alle Sphären. Und da reichte sein Herz und hat gesagt, jetzt komme ich und ich erinnere mich meines Bundes und ich bin treu und jetzt greife ich ein und ich sende Mose, der dieses Volk befreien wird in meinem Namen. Warum hat Gott so lange gewartet? Ja, wir wissen die Geschichte, Abraham, Isaac und Jakob, das Volk wird groß, Josef und so weiter, die Stämme. Und sie arbeiten dort und auf einmal werden sie zu Sklaven und das kippt, ja, diese Gunst, die am Anfang da war, durch Josef kam ein anderer Pharao und auf einmal kippt diese Gunst und dieses Volk wird versklavt, weil der Pharao Angst kriegt. Unterdrückt sie. Sie müssten hart arbeiten, härter als alle anderen in dem Land. Sie waren richtig wie Geächtete, so diese die Hebräer, dieses Volk. Wir müssen sie knechten. Und eine gewaltige Last lastet auf ihnen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wo die Väter früh morgens aus dem Haus mussten und abends mit Wunden und Beulen und gebrochenen Gliedmaßen nach Hause kamen, weil sie unter einer Last gearbeitet haben, die unmenschlich war. Manchmal stelle ich mir vor, ich weiß nicht, ob das zeitlich passt, müsste ich mal nachforschen, aber dass die Hebräer vielleicht an den Pyramiden mitgearbeitet haben. Diese gewaltigen Steinmassen. Warum hat Gott nicht früher eingegriffen? Er hätte ja auch sagen können, okay, das Volk ist noch in der Gunst des Pharaos, da kommt ein böser anderer. Wissen wir was? Wir rufen das Volk jetzt schon raus. Wir schicken einen anderen Mann, viel früher als Mose. Und führen das Volk jetzt schon raus ins verheißene Land. Warum hat er nicht früher eingegriffen? Er wartete so lange, bis das Volk anfing zu stöhnen und zu klagen und zu jammern. Und sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Komm doch, bitte, Papa. Wie ist das bei uns so? Also ich kenne das persönlich aus meinem Leben leider zu oft, dass ich, wenn eine Belastung kommt, sage, okay, das packe ich schon. Okay, Gott, ich habe den Auftrag verstanden, kriegen wir schon hin. Packen wir an, kein Problem. Dann kommen 3, 4 solcher Dinge und du merkst so, okay, Gott, gib mir mehr Vollmacht. Brauch mehr Kraft, ein bisschen mehr Strategie, das schaffen wir schon. Kennt das irgendjemand hier? Ah, kennt keiner, okay. Und es wird noch schwerer und ich werde erdrückt und denke so, oh. Und dann fange ich an zu klagen, aber wisst ihr was, nicht vor Gott, sondern vor den Menschen. Na, wie geht's dir? Oh, das ist echt anstrengend gerade. Oh, kennt das jemand? Oh, du um die Arbeit, um meine Frau und die Kinder. Ach du, hör mir auf. Ich rede jetzt stellvertretend für euch, nicht für mich. Ein Geklage und Gejammer voreinander. Aber wenn ich meine Klage und mein Seufzen zu Gott richte, wisst ihr, was das dann ist? Das ist ein Gebet, das den Himmel erreicht. Das berührt das Vaterherz, wenn ich anfange zu stöhnen und zu klagen und sagen, Gott, ich habe es verstanden, komm jetzt endlich und hilf mir in meiner Not. Das steigt auf und das ist eines der kraftvollsten Gebete, weil es Papas Vaterherz berührt. Wenn mein Kind klagt und jammert, einer unserer Töchter, die ist immer sehr hart im Nehmen, und wenn sie sich weh tut, und es tut richtig weh, dann sitzt sie da und sagt, nee, tat nicht weh. Und du merkst, die Tränen kommen in die Augen. Das andere Kind schreit sofort los, als wenn die Welt untergeht. Ja? Mein Fuß. Und das andere Kind erlebt was anderes. Und sie versucht, dass man es ihr nicht ansieht. Aber ich sehe diese Tränen im Auge. Und dieses, und das berührt mein Herz. Und ich springe hin und sage, das tat bestimmt weh, kann ich dir helfen? Versteht ihr, was ich meine? Das berührt doch Gottes Vaterherz, wenn mein Herz schon berührt wird. Mich groben Klotz, den ich manchmal sein kann. Das berührt Gottes Vaterherz, dein Geklage, dein Seufzer, wenn du nichts mehr anderes kannst als seufzen und endlich anfängst zu seufzen, nachdem du gesagt hast, das kriege ich schon irgendwie alleine, in Gott ein bisschen mehr Power und so. Wenn du anfängst, dich zu demütigen vor Gott, dann kommt er. Ich lese Römer 8, Vers 26, ein paar Verse, nachdem Gott uns offenbart oder Jesus uns offenbart hat, da ist ein Abba. Und ich bin ein Kind. Und ich darf sagen, durch den Geist Gottes, der in mir lebt, da ist ein Papa im Himmel. Ein paar Verse später, Vers 26. Da sehen wir das gleiche Stöhnen und Seufzen wie das Volk Israel, was sich aufrichtet zu Gott und sagt, Gott, hilf uns in Ägypten. Und da steht, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichsten Seufzen. Sagt, oh, Vater, komm. Alles andere probiert. Und du liegst brach am Boden. Und dann kommt dieses Seufzen in dir hoch. Und wisst ihr, wer sich dann mit dir eins macht? Der Heilige Geist. Und er sieht dein Seufzen und er macht sich eins mit dir. Und es wird ein so starkes Seufzen, dass es den Vater im Himmel berührt. Wenn alles andere nicht funktioniert, dann berührt das Gottes Vaterherz. Verstehst du? Und an dem Punkt müssen wir manchmal erst kommen, weil wir denken, ach, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Das schaffen wir schon. Und dann kommt dieses Seufzen. Dass wir uns manchmal vielleicht schämen zum Tun, weil wir denken, ach, ich muss doch irgendwie stark sein. Ich muss doch irgendwie da durch und Gott zeigen, dass ich doch wer bin. Ich kenne das persönlich sehr gut. Ich habe letztes Jahr ja einiges erlebt in der Richtung, habe auch hier und da Zeugnis gegeben. Aber vielleicht geht dir das ja auch so. Ein Seufzen, was Gottes Herz berührt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dich demütigst vor Gott und dass du sagst, Papa, ich kann nicht mehr. Ich brauche dich jetzt. Und ich garantiere dir, dass dieses Gebet Gottes Herz berührt. Nicht das Gebet, sondern die Haltung, dein Herz. Wir sehen bei dem Volk Israel, als dieses Geseufze Gott erhört, oder Gott erhört dieses Geseufze, dass Gott sagt, ich erinnere mich meinem Bund und ich bin treu und ich komme und rette und sende. Sende einen Mose, sende eine Lösung, sende eine Antwort, sende einen Engel. Vielleicht sendet er einen Menschen, der dir die Hand reicht und er hilft auf. Und das Gleiche ist bei uns. Ja, wir sind doch unter dem Bund der Gnade, oder? Wenn ich Abendmahl feiere, dann trinke ich aus diesem Kelch. Nicht, weil sich das so gehört, sondern weil ich verstehe, das ist das Blut Jesu, was da vergossen wurde für mich. Und wenn ich mich unter diesem Bund stelle, hineinstelle, dann hat Gott eine Verpflichtung erklärt. Er hat gesagt, wenn du zu diesem Bund gehörst, dann verpflichte ich mich als Vater, mich um dich zu kümmern. Und wenn ich seufze und sage, mein Vater, komm, dann hört Gott das, wie damals. Und stellt sich zu diesem Bund und sagt, ich bin dir treu. Ich komme und helfe dir. Das hat er dir versprochen. Beim 2. Mose 3, Vers 7, folgende, lesen wir das. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Gestöhne, sein Geschrei, sein Geweine, wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Gibt es da Antreiber in deinem Leben? Ja, ich kenne seine Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Wo steckst du drin? Was ist dein Land, wo du sagst, ich komme hier nicht raus? Und aus diesem Land herauszuführen, in ein gutes und geräumiges Land. Der will das Land weiten, deinen Fuß auf weiten Raum stellen. Das ist da sein Herz für dich. Er will dich rausholen aus der Bedrückung und stellen in ein weites Land, was dich nicht bedrängt, sondern was du erobern kannst. in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das hat er beim Volk Israel gemacht. Wir sehen die Treue Gottes bis heute. Und es ist immer noch Gezeter da und Spannung und Krieg. Aber Gott hat sich treu zu seinem Wort gestellt. Dieses Land wird Israel niemals verlieren. Es ist ihr Land. Da können wir machen, was er will. Es bleibt so. Es bleibt so. Das verspreche ich euch. Egal, was wir in den Nachrichten beobachten werden, es wird immer das Land Israels bleiben. Das hat Gott seinem Volk versprochen. Das ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Was auch immer da passiert. Welche Präsidenten da regieren und Mist bauen und sich da einmischen und sonst was. Es bleibt so. Gott hat es versprochen. Und wenn wir das sehen, diese Treue Gottes zu seinem Volk Israel, dann darfst du dir gewiss sein, seiner Treue zu seinem Bund, den er mit dir geschlossen hat, den Bund der Gnade, in den du eingetreten bist, als du gesagt hast, Jesus, komme in mein Leben. Und dann hat er dir versprochen, ich bin für dich Papa. Egal was los ist, ich bin nicht nur der irgendwie da groß rumzetert, ich bin Papa. Und du darfst jederzeit zu meinem Thron kommen. Und jederzeit darfst du diese Gnade empfangen, wenn du dich nur demütigst und sagst, ich brauche dich, Papa, komm. Jahwe, ich bin, der ich bin. Und dieser ich bin, der ich bin dein Vater, dein Abba, dein Papa. Ich möchte gern beten. Mein geliebter Papa im Himmel, du hörst das Geschrei, das Gestöhne deiner Kinder und es berührt dein Herz. Herr, du siehst jetzt, wer hier sitzt oder zu Hause auf dem Sofa und im Internet die Predigt anhört. Und du siehst, was da für eine Not ist, was da für Bedrängnisse sind, in welchem Land sie gefangen sind, welche Pharaonen sie knechten, welche Plagen täglich da sind. Und wo ein Versuch war, immer wieder selbst aufzustehen, das hinzukriegen und zu beweisen, ach, ich kann schon selber stehen. Da bete ich, Herr, dass du jetzt diese Predigt, diese Offenbarung deines Namens, dieses Abba, in ihr Herz legst, dass alles andere beiseite geschoben wird und gesagt wird, so Papa, jetzt bin ich hier vor dir. Ich bin dein Kind und ich brauche Papas Trost. Komm, Heiliger Geist, bezeuge du unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir rufen dürfen, Abba, Vater. Bei jedem hier, Herr, wo wir denken, ich bin noch schon längst drüber hinaus, das kenne ich schon alles. Offenbare uns, Herr, dass es nichts Größeres gibt als diese Erkenntnis, dass dein Papa im Himmel ist, der mich liebt. Da, wo Not ist, da, wo Krankheiten sind, da ist Papa. Und wenn der pustet, dann geht die Krankheit wirklich weg. Da, wo Streit ist, da kommt Papa und klärt das. Da, wo Ehen brach liegen, wo der Bund in Frage gestellt ist und droht zu zerbrechen und beide sich eins machen und sagen, Papa, komm, wir haben was kaputt gemacht. Da kommst du und machst es wieder heil. Vater, ich bitte dich um deine Gnade, Herr. Papa, komm und mach heil. Papa, komm und tröste. Papa, komm und richte auf. Aber Vater, komm und mach heil. Haben wir irgendein Papa-Lied? Haben wir? Lass mal dieses Lied singen zu Papa.